Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, es gibt sie noch, die Ingenieurkunst aus Deutschland, die die Welt verändern kann. So zumindest mein Eindruck bei dem folgenden Gespräch. Bei mir zu Gast ist Felix Pörnbacher, Co-Gründer von Deep Dive. Und er war schon mal hier zu Gast vor ziemlich genau einem Jahr und da haben wir über das gleiche Unternehmen gesprochen, aber eben noch zu einem völlig anderen Level. Inzwischen hat sich viel getan. Das Unternehmen ist erst 2 Jahre alt und gibt, und es ist ein Motorunternehmen, von daher passt es so gut, Vollgas. Ich habe den Eindruck, da entsteht was richtig Großes, aber ich würde sagen, ihr verschafft euch jetzt am besten selbst einen Eindruck. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Felix Pörnbacher, der Co-Founder von Deep Drive.
Startup Insider Daily. Interview.
Cool, ja, da freue ich mich sehr. Felix Pörnbacher ist wieder hier, Co-Gründer von Deep Drive. Hallo Felix.
Hi Jan, freut mich.
Ein Timing wie ein Präzisionsuhrwerk. Man könnte fast meinen, ihr habt was mit hochpräziser Technik zu tun.
Absolut.
Vor einem Jahr warst du hier bei uns zu Gast, ne? Ich glaube März 2022, ne?
Absolut, so sieht's aus. Und jetzt ein Jahr später sitzen wir wieder hier.
Genau. Und es ging beide mal um eine Runde. Ne? Glückwunsch erstmal. Beim letzten Mal war es, glaube ich, die Seed-Runde, wenn ich es richtig weiß. Ne? Das war genau, ein bisschen richtig. Mehr als, als 4 Millionen Euro. Und jetzt wird es richtig stattlich langsam, ne?
Absolut, ja. Wir hatten gar nicht geplant, so schnell schon wieder ins Fundraise zu gehen, aber die Kundennachfrage war da, die Projektnachfrage war da und um die Nachfrage zu bedienen, müssen wir hochskalieren und dementsprechend konnten und mussten wir dann aber auch früher wieder raisen als gedacht.
Ja, dann lass uns vielleicht, bevor wir jetzt mal reingehen, wie man das überhaupt hinbekommt, dass man so viel Inbound-Anfragen hat, lass uns mal kurz nochmal erklären, für die alte Folge mit euch nicht kennen oder mit dir nicht kennen, was ihr macht, ne? Das ist vielleicht nochmal kurz für die Einordnung wichtig.
Absolut. Also wo wir eigentlich herkommen, ist eine komplett neue Motortechnologie. Wir haben eine neue Art von Elektromotor entwickelt und mittlerweile auch validiert und gebaut, der 3 große Vorteile hat. Zum ersten ist dieser Motor viel effizienter, also 20% effizienter als alles, was es aktuell gibt. Heißt, ein Elektroauto mit unserem Motor fährt 20% weiter. Zweitens ist dieser Motor ausgelegt auf die einfache und billige Großserienproduktion, also wirklich voll fokussiert auf die Automobil-Großserie und Large-Scale. Ja. Und der dritte große Vorteil dieser Motortechnologie, dass er so klein und kompakt ist, dass dieser Motor auch ins Rad verbaut werden kann. Das heißt, die Hälfte der Projekte, die wir aktuell mit verschiedenen Automobilzulieferern starten, sind in zentralen Applikationen, die andere Hälfte in Radnabenapplikationen.
Ist jetzt nicht so das typischste Feld für ein Startup, ne, in so einem Bereich anzufangen und dann auch jetzt noch so relativ schnell dann irgendwie mit größeren Unternehmen zu partnern, wenn du sagst, die Nachfrage ist da. Was waren denn aus deiner Sicht vielleicht so was war der initiale Gedanke oder der Anstoß bei der ganzen Geschichte? Aber warum geht das jetzt auch bei euch so schnell?
Also, wo wir eigentlich herkommen, und ich glaube, das ist auch wirklich der Schlüssel von dem, was wir tun, wir sind wahnsinnig technologiegetrieben. Also wir haben in unseren alten Jobs, vor allem meine technischen Mitgründer, mitbekommen, dass man in großen Unternehmen, in großen Konzernen, und die haben alle bei verschiedenen Automobilherstellern gearbeitet, beziehungsweise Zulieferern, man kann in diesen großen Unternehmen innovativ sein, aber es ist sehr schwer, disruptiv zu sein. Und es lag noch so viel Potenzial in dieser Motorentechnologie, so viel, was man da rausholen konnte. Wir haben keine inkrementelle Verbesserung im Vergleich zum Stand der Technik, sondern wirklich einen Technologiesprung. Und um das zu erreichen, braucht es disruptive Innovation. Und was wir eigentlich tun, und das ist die Essenz von Deep Drive, ist, wir nehmen diese absoluten Experten aus den Großkonzernen und geben ihnen aber dieses Umfeld von absoluter Disruption und Dinge einfach neu und anders denken, ohne Beschränkungen, ohne Budgets, ohne Bürokratie, um ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, diese radikal neue Technologie auf die Straße zu bringen. Und das ist die Essenz von dem, was wir tun. Und das ist auch der Grund aus meiner Sicht ganz klar für diesen großen Erfolg, dass wir es geschafft haben, in einer Industrie, die vielleicht auf den ersten Blick nicht sonderlich startup-freundlich ist, eine so spannende Technologie auf die Beine zu stellen, die so große Auswirkungen auf diese Industrie haben kann, dass auf einmal alle großen Player in diesem riesigen Markt hellhörig werden. Und das ist genau die Situation, in der wir jetzt gerade sind.
Also ich will mit dir jetzt nicht die Lebensläufe eurer Top-Experten durchgehen und gucken, bei welchen Unternehmen die vorher waren, aber das klingt so ein bisschen nach einer Bankrotterklärung für die Großunternehmen, ne? Das klingt so, als disruptiert ihr eigentlich deren Innovationsmodell.
Das würde ich gar nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, ganz viel ist Symbiose bei dem, was wir tun. Und ich vergleiche das immer so schön, und das hat man öfter in der Industrie, den Vergleich zwischen dem Schnellboot und dem Tanker. Und um den Ozean zu überqueren, brauchst du den Tanker. Ja, und das ist in dem Fall der große Konzern. Und das wirklich in einer absoluten Großserie für die Automobilindustrie auf die Straße zu bringen, aber gleichzeitig, um diese disruptive neue Innovation umzusetzen, benötigt es ein flexibles Schnellboot. Und genau dieser Vergleich ist wichtig. Und für uns sind diese großen Konzerne im ersten Schritt gar keine Wettbewerber oder wir sehen uns gar nicht als Gefahr für die, sondern wir sind starke Partner und können gemeinsam die jeweiligen Stärken ausspielen, um diese Technologie von links nach rechts zu drehen.
Ja, ich finde, du hast das jetzt sehr verständnisvoll rübergebracht, finde ich. Also verständnisvoll für die Großkonzerne. Aber jetzt vielleicht dann trotzdem nochmal ganz kurz, weil ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage. Wenn du sagst, man kann in einem Großkonzern eigentlich innovativ sein, aber nicht disruptiv. Und wir leben aber in einer Zeit, wo Disruptionskraft oder eine Innovationskraft, die dann ein disruptives Element hat, immer wichtiger wird. Und man dann darf als Großkonzern dafür nicht die Voraussetzungen schafft für seine Mitarbeiter und die deswegen zu einem Startup oder zur Konkurrenz gehen, das ist ja eigentlich hochgradig gefährlich, weil jetzt in eurem Fall, nehmen wir vielleicht BMW, die jetzt bei euch eingestiegen sind, kannst du ja vielleicht gleich nochmal ein paar Sätze zu sagen, vielleicht hat das auch nur einen Finanzaspekt, aber die holen sich jetzt quasi eure Kraft wieder rein, aber das ist ja gar nicht zuverlässig so für die, ne? Das könnte ja auch sein, ihr geht zu Tesla oder zu Porsche oder zu wem auch immer.
Ja, absolut. Also vielleicht vorne weggeschalten, wie du schon gesagt hast, also sowohl BMW Ventures als auch die Corporate Venture Abteilung von Conti, die da rein investiert haben, sind unabhängige Finanzinvestoren, die natürlich ihr Geld von den Großen kriegen, deswegen vielleicht auch bessere Tech, die die machen können. Aber das war jetzt ein ganz klares Finanzinvestment, das da von denen gekommen
sind. Die sind beide, ganz kurz nur zu erklären, beide bei dieser Runde jetzt eingestiegen, ne?
Korrekt, die sind beide bei dieser Runde eingestiegen als sozusagen die gemeinsamen Mitgliedinvestoren. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, absolut. Ja, also ich sehe das schon als eine Gefahr für die Großen, und dieses Thema Innovation liegt vielleicht auch gar nicht nur unbedingt, dass man die richtigen Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterschaft, sondern ich glaube, es ist auch einfach schwierig in einem sehr, sehr großen Konzern mit etablierten Strukturen, den es vielleicht schon lange gibt, der vielleicht viele Dinge schon lange sehr ähnlich macht, das Ganze komplett umzuwerfen. Und genau deswegen, glaube ich, ist diese Symbiose und diese Partnerschaft so wichtig. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass die Großkonzerne in der Automobilindustrie mindestens genauso so angewiesen sind auf uns innovative Unternehmen wie andersrum.
Wann kamt ihr an den Punkt, wo du wusstest, dass die auch auf euch angewiesen sind? Weil das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Ihr seid ein junges Unternehmen, und jetzt hast du vorhin eingangs schon gesagt, die Großkonzerne rennen euch die Tür ein und die Nachfrage ist groß. Das ist alles nicht ganz normal, oder?
Nee, absolut. Ich glaube, der Schlüssel dahin ist besteht aus unterschiedlichen Faktoren. Und ich glaube, der eine Faktor ist ganz klar, es ist eine super spannende Technologie an sich, die wir da entwickelt haben, die wirklich ein Quantensprung im Innovationsgrad ist. Aber auf der anderen Seite auch, es ist auch die richtige Zeit. Ja, das Timing ist richtig. Die Großkonzerne realisieren irgendwo, hey, wir können und müssen auch mit jüngeren, innovativeren Unternehmen zusammenarbeiten. Und sind auch offen dafür, sehen, dass sie teilweise von ihren Wettbewerbern, wie beispielsweise Tesla, rechts überholt wurden und müssen das jetzt aufholen. Das heißt, im Moment ist die Suche nach der besten Technologie im Markt extrem stark. Und gerade im E-Mobilitätsmarkt, der noch viel weniger alt und verstaubt ist als die Automobilindustrie, geht es jetzt darum, die beste Technologie gewinnt. Und das wissen die Großen. Und genau deswegen lassen sie sich auf so Partnerschaften wie die mit uns ein.
Das heißt, der Name Felix Pörnbacher ist irgendwann so in einer Reihe mit Daimler und mit dem Otto-Motor, wahrscheinlich Otto zu nennen. Ja, ist das so die Größenordnung, der man euch dann klassifizieren kann?
Der Name Felix Pörnbacher mit Sicherheit nicht, aber der Name Deep Drive hoffentlich, ja.
Ja, cool. Dann erzähl doch mal, wo ihr jetzt gerade steht. Also jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Vielleicht nochmal kurz von den Eckdaten. 15 Millionen Euro, du hast gerade gesagt, unter anderem von BMW und auch Continental. Wie kam es dazu? Du hast gesagt, viel Inbound-Anfragen. Die Großen haben verstanden, was ihr macht. Was macht ihr jetzt mit dem Geld?
Also vielleicht kurz, wo wir herkommen und was das letzte Jahr passiert ist. Also wir sind das letzte Mal, als wir hier gesessen sind, haben wir gesagt, wir haben eine spannende Motortechnologie, wir haben unser erstes Funding eingesammelt, wir können jetzt zeigen, dass das Ding wirklich so funktioniert und wir können damit erste Kundentraction einsammeln. Und genau das haben wir gemacht und genau das haben wir delivered. Im letzten Jahr konnten wir wirklich die Funktion unseres Motors komplett validieren. Das heißt, mittlerweile stimmt es und es glauben uns auch die Leute, dass das, was wir sagen, ja, diese extrem hohe Effizienzsteigerung und auch diese starke Kostensenkung, dass die so realisierbar ist mit unserem Motorkonzept. Das heißt, das Technologierisiko ist zum großen Teil ausgeräumt. Und gleichzeitig konnten wir ein super, super starkes Team aufbauen. Es sind mittlerweile fast 40 Leute, echt super, super ein super starkes Team und Top-Leute. Und drittens konnten wir eben genau diese Kundentraction zeigen. Wir haben mit vielen der großen OEMs, wir arbeiten aktuell mit ungefähr 8 der 10 größten Automobilhersteller der Welt, konnten wir in erste Zusammenarbeiten starten und sag ich mal, am Anfang ist sowas vielleicht immer noch ein bisschen zäh, aber irgendwann beschleunigen sich dann diese Gespräche und diese Projekte und sind mittlerweile am Punkt, dass diese großen Automobilhersteller, viele von ihnen überzeugt sind, dass unsere Technologie in Serie so funktionieren kann und dass sie die auch einsetzen wollen.
Ich habe hier stehen, gegründet Mai 21, ne? Das heißt vor nicht mal 2 Jahren. Wie kommt man da an den Punkt, dass wirklich 8 von 10 der größten Automobilunternehmen der Welt mit euch arbeiten? Das verstehe ich immer noch nicht, weil ich hätte jetzt gedacht, man braucht alleine 2 Jahre, um überhaupt so vom ersten Kontakt dann irgendwie alle Formulare für die Einkaufsabteilung auszufüllen.
Ja, ich glaube, es gibt immer Prinzipien und Bürokratie in solchen Unternehmen, die dann aber auch auf der einen oder anderen Seite beschleunigt werden können, wenn der Druck aus der Business Unit und der strategische Druck groß genug ist. So und gleichzeitig aber auch kleiner Reality Check. Ja, wir sind noch nicht in Serie, haben noch keinen Serienauftrag. Das wird das große Ziel jetzt für die nächsten 2 Jahre. Da kann ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber das sind erste Projekte, das sind erste Zusammenarbeiten. Teilweise ist es noch ein frühes Beschnuppern, teilweise sind es wirklich schon konkretere Co-Developments, aber wir sind noch nicht in einem Serienauftrag und arbeiten in vielen Themen noch mit der Vorentwicklung zusammen.
Vielleicht mal, bevor wir über die Serienproduktion gleich noch sprechen, wie ist denn euer Geschäftsmodell? Ich hoffe jetzt für euch, weil das klingt ja jetzt gerade so, 8 von 10 der größten arbeiten oder möchten mit euch arbeiten, ihr kommt vielleicht in Serie. Ich hoffe, ihr könnt das extrem gut lizenzieren, das Ganze. Ja, ist das dann quasi pro Unit, wo ihr verbaut werdet, oder wie hat man sich die Abrechnung vorzustellen?
Ja, also wir sind da grundsätzlich sehr ergebnisoffen. Wir arbeiten unterschiedliche potenzielle Modelle mit unseren Partnern aus. Das Thema Lizenzfertigung können wir uns natürlich auch gut vorstellen. Da ist es natürlich immer besonders kritisch, die Technologie nicht herzugeben. Ja, und im Sinne von, dass man die nächste Generation nicht entwickeln kann, wenn man zu früh hergibt. Aber grundsätzlich sind wir da sehr ergebnisoffen, haben da sehr konstruktive Gespräche mit unseren Partnern und Kunden und sind da auch genauso wie auf der Technologieseite absolut fokussiert auf die Automobil-Großserie.
Was muss jetzt passieren, damit ihr in Serie gehen könnt?
Auf der einen Seite muss noch wahnsinnig viel auf der Entwicklungsseite passieren, aber das ist ich sag mal fast schon Standard, ohne es unterschätzen zu wollen. Da geht es jetzt wirklich darum, die Industrialisierung, die Großserienfertigbarkeit vollends auszuentwickeln, in verschiedene Iterationen zu gehen. Da sind natürlich noch Themen, die zu lösen sind, aber das ist ganz klassische Entwicklungsarbeit, wie sie alle anderen Unternehmen, die in Automotive-Komponenten in Serie bringen wollen, auch haben. Das heißt, auf der Entwicklungsseite ist da auf jeden Fall noch ein langer, steiniger Weg vor uns, den wir aber ganz gut kennen. Ja, auch im Team haben wir schon oft dieses Tal der Industrialisierung durchgangen und wissen deswegen, was da auf uns zukommt. Und es wird das ist auch so die Stimmung in der Mannschaft. Wir haben da alle Bock drauf. Wir wissen alle, das wird wahrscheinlich eine der härtesten Zeiten, die wir durchmachen werden in den nächsten Jahren. Aber es wird auch eine wahnsinnig spannende Zeit. Wir werden viel lernen und wir haben jetzt die richtigen Partner an Bord, das richtige Team aufgebaut und die richtigen Unterstützer, um das auch umzusetzen.
Das klang ja jetzt eingangs so, wenn ich dir da richtig zugehört habe, dass man quasi, also um die Nachfrage zu bedienen, um schneller zu sein, habt ihr noch mehr Kapital aufgenommen, obwohl ihr es eigentlich nicht machen wolltet. Das heißt, man kauft sich quasi mit dem Kapital jetzt Geschwindigkeit. Wann ist das Ende dieser Logik? Also könnte jetzt noch mehr Kapital noch mehr Geschwindigkeit bedeuten oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, das ist immer so ein gewisses Ausbalancieren. Da spielen natürlich noch verschiedene andere Faktoren rein, wie sehr will man diluten, wie hoch will man die Bewertung jetzt schon treiben und verschiedene andere Faktoren. Aber ganz grundsätzlich, ja, mehr Kapital ist in unserem Fall auf jeden Fall besser. Ja, aber die 15 Millionen, die wir jetzt eingesammelt haben, bringen uns auf jeden Fall so weit, dass wir erstes Jahr den Commitments mit Kunden gewinnen können.
Wo sind denn eigentlich die Grenzen von eurem Modell? Also das ist jetzt quasi eine Antriebstechnik, die ihr da baut. Ja, wie universell ist die einsetzbar?
Ziemlich universell. Also die Motortechnologie selbst ist komplett skalierbar von elektrischen Kleinstfahrzeugen, ja, wie man sie vielleicht von einem Renault Twizy kennt und irgendwelchen kleinen City-Blitzern, bis hin zu großen SUVs und sogar Nutzfahrzeugen. Also grundsätzlich sehr skalierbar. Wir sind da auch relativ opportunistisch, weil diese Technologie auch sehr, sehr ähnlich ist für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Aber ganz klar werden wir uns in den ersten Kundenprojekten auf gewisse Segmente fokussieren.
Und diese 20% Effizienzgewinn, ist das schon das Ende der Fahnenstange?
Diese 20% Effizienzgewinn, da geht sicher noch ein kleines bisschen mehr, aber vielleicht da kurz zur Beschreibung, wo die herkommen. Weil ganz viele Leute, die ein bisschen technisch versiert sind, sagen, hey, wie könnt ihr denn 20% erreichen? ein Elektromotor hat auch schon 95% Wirkungsgrad. Wenn man da irgendwie 20% Punkte draufschlägt, dann sind wir irgendwie bei 115% und das geht ja nicht. Und ist auch richtig, diese 95% Wirkungsgrad, die heutige Elektromotoren haben, haben sie aber im optimalen Betriebspunkt. Ja, und wenn man dieser optimale Betriebspunkt ist bei den meisten E-Motoren irgendwie, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und von 140 auf 160 hoch beschleunigst. Und wenn wir uns mal selber fragen, was die meiste Zeit, die wir Auto fahren, passiert, dann ist das eben keine Beschleunigung von 140 auf 160 auf der Autobahn. Und in realen Fahrzyklen, vor allem, wenn man sich nicht nur den E-Motor anschaut, sondern auch das Getriebe und die Leistungselektronik und alles, was dazugehört, liegen heutige Effizienzen eher bei um die 70%. Und dadurch, dass wir über unseren Direktantrieb kein Getriebe haben, dadurch, dass unsere Peak-Effizienzen, unsere Top-Effizienzen viel näher an den Betriebspunkten sind, die man in realen Fahrzyklen verwendet, liegt unsere Zykluseffizienz bei über 90%, bei weit über 90%. Und genau daher kommt diese 20% Steigerung. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, bei 100% ist Schluss. Und es gibt praktisch ein Glass-Ceiling. Aber diese Steigerung, und das ist eben diese Verdeutlichung von 70% auf über 90%, ist so exorbitant hoch, dass es eben so viel Aufmerksamkeit in der Industrie erregt.
Du hast ja eben schon von der Lizenzfertigung und den möglichen Gefahren daraus gesprochen. Wie gut ist das Ganze denn überhaupt patentseitig absicherbar?
Ja, das ist ein ganz großes Thema für uns als Hochtechnologieunternehmen und das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr früh beschäftigt hatten. Ich glaube, die ersten Anwälte noch bevor wir mit Gesellschaftsrechtlern zur Gründung gesprochen haben, haben wir mit Patentanwälten gesprochen, wie wir uns da am besten aufstellen. Und für uns ist das ein Riesenthema von Anfang an gewesen. Ganz früh haben wir erste Patente angemeldet. Also wir sind nach den ersten 3-4 Monaten Entwicklung früh in eine Anmeldephase übergegangen, um eben diese Grundtechnologie zu patentieren und abzusichern. Mittlerweile sind unsere Grundlagenpatente sogar schon erteilt. Also wir haben eine extrem gut abgesicherte Technologie und viele weitere Patentfamilien bereits angemeldet. Das heißt, wir haben da einen echt super guten Stand und profitieren dann davon natürlich extrem, auch basierend auf unserer Erfahrung von den vorherigen Jobs, wo wir eben schon viel mit Patenten gearbeitet haben und den super Patentanwälten, die uns beraten.
Ich kann mir ja vorstellen, dass für euch dann als forschungsintensives Unternehmen wahrscheinlich auch Cybersecurity total wichtig ist, oder?
Absolut, ist ein ganz großes Thema. Wir haben eine eigene, schon jetzt, wo wir irgendwie 30 Fulltimes sind, haben wir eine ganze Stelle für IT, System Admin und Cybersecurity, die sich genau um diese Themen kümmert.
Und hast du denn Sorge? Ich meine, das ist ja auch eine Riesenchance, ne? Jetzt also Patente bedeuten, man kann es irgendwie absichern, hoffentlich weltweit, hoffentlich vollumfänglich. Aber hast du denn trotzdem Sorge, dass das hinterher mal euer größeres Schlachtfeld wird, dass dann irgendwie aus Fernost oder so irgendwie, damit man hört ja jetzt relativ häufig von A, Hackerangriffen, aber B, auch so Copy-and-Paste-Attacken, dass das mal für euch irgendwie ein Problem wird?
Ja, also ganz klar, das ist was, wo wir sehr vorsichtig sind, wo wir sehr gut aufpassen, wo wir extrem gut abgesichert sind, aber absolut. Ich glaube nicht, dass das ein Do or Die ist für uns, weil, und das ist extrem langweilig in so einem Podcast, jetzt Elon Musk zu zitieren als Mobility-Startup, aber es ist einfach so, ja, ähnlich wie bei Tesla, die Patente verschaffen uns den Vorsprung, aber am Ende sind es nicht die Patente, die uns erfolgreich machen sollen, die Innovation und die Technologie, die wir immer konstant weiterentwickeln, und darauf ruhen wir uns auf keinen Fall aus.
Und weil du ja schon Elon Musk ansprichst, wenn der jetzt mal anrufen würde und würde sagen, hey, ich möchte euch übernehmen für, und jetzt nennen wir über eine Zahl ab, wann du schwach wirst?
Ich glaube, das dauert sehr lange, bis wir schwach werden. Also, wir haben schon verschiedene, ganz klar, ich meine, für viele Player in der Industrie sind wir erstmal irgendwie ein sehr klassisches Übernahmetarget. Ja. Wir haben ein super starkes Team, wir haben extrem starke Technologie, die wir auch noch patentiert haben. Das möchte sich der ein oder andere sicher billig einkaufen, aber das ist nicht unser Ziel. Und das ist auch nicht der Grund, warum wir jetzt, sag ich mal, strategische Investoren in dieser Runde mit an Bord genommen haben. Wir glauben wahnsinnig stark an dieses Unternehmen, und so wie wir aufgestellt sind, sowohl von der technologischen Seite als auch der strategischen Seite und jetzt eben auch dem Cap-Table, sind wir davon überzeugt, dass wir dieses Unternehmen als Standalone-Unternehmen echt groß machen können.
Ich nehme das schon mal als Teil der Verhandlung mit Elon Musk, was du gerade gesagt hast, ne? Dass wir jetzt schon mal rausrufen in die Welt, wir sind eigentlich kein Übernahmetarget, finde ich super.
Richtig.
was kann da jetzt noch schiefgehen, vielleicht nochmal zum Abschluss? Also das klingt ja jetzt wirklich nach einem glatten Durchmarsch, aber da gibt es wahrscheinlich schon hier noch und da noch ein paar Fallstricke oder Stolpersteine, oder?
Absolut. Also es soll auch gar nicht nach einem glatten Durchmarsch klingen. Das wird extrem hart, wie schon angesprochen, was da vor uns liegt. Aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Ausgangsposition. Natürlich, sag ich mal, auf der Marktseite, wir haben eine lange Pipeline mit sehr, sehr viel Kundeninteresse. Aber am Ende in der Automobilindustrie kommt es immer mal wieder zu Verzögerungen, ja, und auch makroökonomischen Impacts. Und das müssen wir managen. Dieses Risiko müssen wir mitigieren. Das tun wir, indem wir mit verschiedenen Partnern in verschiedenen Projekten unterwegs sind und uns irgendwie nicht von einem Unternehmen abhängig machen. Aber am Ende ist das, was wir tun, was sehr binär ist. Entweder kommen wir in die Skaleneffekte und werden ein richtig großes Unternehmen oder halt nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen, aber es wird auf jeden Fall noch ein harter Weg, der da vor uns steht.
Super, Felix. Also ganz, ganz großartig. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mir jetzt mal notiert, wir sprechen uns im nächsten März wieder, ne? Wenn die Präzision hält. Aber haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nee, absolut nicht.
Super. Du, dann weiterhin viel Erfolg. Klingt wirklich großartig. Ich drücke beide Daumen, ja? Bis dann.
Danke dir. Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also Felix Pörnbacher, der Co-Gründer von Deep Drive. Und ich habe es ja gesagt, es ist echt ein cooles Thema. Ne? Man hat so das Gefühl, die machen eigentlich alles richtig. Irgendwie extrem souverän, extrem selbstbewusste Antworten. Ziemlich klares Bild von dem Weg, den sie gehen müssen. Und offensichtlich gibt ihnen ja der Erfolg auch recht. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es könnte groß werden. Wir bleiben dran. Ich habe mit Felix ausgemacht, wenn es Neuigkeiten gibt, dann machen wir ein Follow-up. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns jeden Tag über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten euch erstmal wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews oder ansonsten bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.